Was ist noch echt?
Meine Augen. Also meine Augenfarbe nehme ich jetzt mal an. Und meine Schnäbe.
Das ist der Podcast vom Essitag. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Partyveranstalter und It-Boy, der Reto Hanselmann. Reto, wieso wirst du eigentlich als It-Boy bezeichnet? Was heisst das?
Mit 43, Mensch, Sina. Ja, das frage ich mich mittlerweile mehr als früher. Ja, früher ist so der It-It-Girl, ist Paris Hilton gsi. Mhm. Es ist so, wir sie nicht können definieren, was ist sie jetzt auf der reich und hat einflussreiche Freunde. Wir haben sie definiert, wie sie auf so ein spezieller Vogel gsi ist und an ein spezielles Event eingeladen worden ist. Ich denke, bei mir ist ähnlich gsi, da ich einfach ein Typ gsi bin, wo man nicht hätte können fassen. Also, was ist? Er ist kein Musiker, er ist kein Schauspieler, kein Sportler, kein Künstler. Das hat man ja damals noch nicht gewusst. Jetzt mittlerweile darf ich sagen, auf meine Art bin ich ein Künstler. Aber es ist so, ja, mir hat wie ein Überbegriff, der natürlich spannend international tönt. Von Amerika mit Paris Hilton. Und dann hat man gefunden, du, das ist etwa vor 13, 14 Jahren, auch die Schweiz hat jetzt einen It-Boy.
Und auch ein bisschen schräger Vogel mit Paris Hilton.
Ja, polarisierender Vogel, eben schräg. Ich glaube, jeder von uns ist ein bisschen schräg, aber ich sage, oder speziell, ich sage, einfach speziell ein bisschen anders und eben polarisierend etwas zu erzählen oder etwas preisgeben, was damals sicher noch nicht normal war.
Polarisierst du gern oder bist du in das einfach so ein bisschen reingerutscht?
Polarisierung gehört zu meinem Job dazu. Ich weiss, dass mir das natürlich viel bringt, vor allem im Eventbereich. Mhm. Ich kann immer wieder natürlich meine Events durch das bewerben. Das ist sehr wichtig, weil heutzutage ist es auch nicht mehr einfach, den Club zu füllen. Also man muss sich immer wieder neue Sachen überlegen. Und dementsprechend finde ich schon, ja, gehört das dazu.
Es gehört so ein bisschen zu dem ganzen It-Boy-Image auch dazu, dass du ganz viele Promis kennst, nationale, aber auch internationale. Wer hat dich am meisten überrascht?
Ich habe so viele Menschen. Ich vergesse es, wäre ich alles gerne. Wäre ich bisschen wieder mal ein WhatsApp drauf und gesagt, oh, ja, wie geht's dir eigentlich?
Hast du irgendjemanden, den du mal gefunden hast, von dieser Person bin ich mega enttäuscht, die habe ich mir viel lässiger vorgestellt? Oder
ja, sicherlich so George Clooney und so. Ich habe eine Zeit lang in L.A. gelebt. Du bist natürlich auch dort essen, wo die Leute essen. Das gibt so immer die Hotspots, so wie es in Zürich das auch gibt. Und dann lernst du halt Leute kennen, auch am Pissoir. Oder, ja, das ist mir auch schon passiert.
Also, erzähl.
Ja, also, was soll ich erzählen? Ja, ich bin aufs WC gegangen. Das war im Nobu, im Malibu. Ich hatte dort auch in der Nähe gelebt. Und dann bin ich brünzeln. Und dann läuft auf einmal ein Herr neben mich rein, ein schmächtiger, schlanker. Weil, das Lustige ist, die Leute erkennst du im ersten Moment gar nicht, wenn dich gar nicht achtest. Weil die Leute sehen ja auch anders aus als im Fernsehen. Sie repräsentieren auch eine andere Rolle, ja, im Fernsehen oder im Kino. Dann schaue ich so über, weil ich geniere mich. Ja, ich wollte ja nicht als, wenn ich schon schwul bin oder gay bin, so das Gefühl habe, ich schaue jetzt aufs Stäbeli. Dann schaue ich so über. Und dann sehe ich auf einmal, das ist doch der George Clooney. Ein Pissoir nebendran. Und, ja, also, wir hätten natürlich dann schon, weil ich bin wirklich nicht durch, nicht so. Ich schaue nicht, was der andere hat in der Hose. Aber dort muss ich sagen. Ich musste
schauen.
Ich musste doch schauen, wie es aussieht, wenn der schon neben mir steht. Also, so Situationen. Was würde ich jetzt sagen? Ist er zum Fleisch oder zum Bluter? Ich würde jetzt sagen, das Mittelmaß. Also, er ist jetzt nicht unbedingt klein gewesen, aber jetzt auch nicht riesengroß. Also, es kann ja noch daheim mehr passieren. Aber eben, ja. Aber so Situationen entstehen und du lernst so Leute natürlich kennen. In Situationen, jetzt auf dem WC habe ich den natürlich nicht kennengelernt, wo ich einfach so ein Erlebnis habe. Aber jetzt wirklich jemand, der mich jetzt enttäuscht hätte. Du, ich weiss, wenn in dieser Welt spielen wir ja alle unsere Rollen und eigentlich dort sind eigentlich sehr, eigentlich, ja, ich habe nicht mehr erwartet, als das, was ich gesehen oder bekommen habe von diesen Leuten.
Also hast du niemanden, der enttäuscht gewesen wärst, oder? Mega überwältigt vielleicht auch, weil es mega toll
ist. Ja, das ist Helene Fischer. Also für mich ganz klar Helene Fischer. Ich durfte sie kennenlernen von mehreren Jahren jetzt in einer Produktion. Und die Frau hat mich einfach geflasht, wie die wirklich, ich sage jetzt mal nur in Europa, aber in Europa ist die grösste Dame, in der Unterhaltungsbranche. Einfach die Freundlichkeit, auch wenn die Kameras nicht an sind, dass sie zu jeder Person angeht, ob das ein Kabelträger ist von der Kamera und sich vorstellt, die Hand gibt, mit einer so einer Herzlichkeit, das hat mich wirklich, wirklich geflasht. Also das ist wirklich eine Person, wo man sagen kann, sie hat es vollkommen gönnt, den Erfolg.
Mhm. Bei dem ganzen It-Boy-Image schwingt eben so ein bisschen das Promi-Anhängsel-Ding auch mit.
Ja, genau.
Hörst du es gern oder findest du eigentlich, wollte ich gar nicht so bezeichnet werden? Mhm.
Das ist viele Jahre das gsi. Deswegen bin ich auch ein bisschen in die Szene reingekommen. Geld war rum. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, auf die roten Teppiche zu gehen. Habe natürlich viel kennengelernt. Und das hat sich ein bisschen zu meinem Nutzen gemacht. Wiederum bin ich auch in der Nutzer gewesen, der einfach mitgelaufen ist und dabei war. Und das habe ich irgendwann mal nicht mehr
Also, bist du ein Mitläufer von der Promis-Zeit?
Ich glaube schon. Also, am Anfang schon. Und das hat mich auch recht gestresst, weil ich bin ja nie selber eingeladen worden an die Events. Also, ich bin eigentlich immer das Plus Eins gewesen. Und das hat schon ein bisschen meinem Ego gekratzt. Und das hat sich jetzt dann natürlich extrem verändert, da ich mir selber oder selber einen Charakter geschaffen habe.
Wie hat sich das geäussert? Wann hast du das Gefühl gehabt, hey, an dem muss sich etwas ändern? Ich will das nicht sein. Ich will nicht nur der Mitläufer sein, der vom Geld von anderen lebt.
Genau. Ich habe sehr früh geheiratet. Ein ganz guter, lieber Mann. Der ist sehr vermögend. Und, ich habe natürlich eben früh schon in die Welt dürfen mit dem Geld. Habe dann, ich habe Koch und Service gelernt. Dann habe ich ein Restaurant früher, das Crazy Cow in Zürich. Und dann habe ich ja durch die Möglichkeit, durch meinen Mann, nicht mehr arbeiten müssen. Und bin dann sehr schnell auf New York gezügelt und habe natürlich nur noch vom Geld gelebt von ihm. Und das ist mir mit 30 einer so gegen den Strich gegangen, dass ich wirklich eigentlich eben nur plus eins gsi bin und nur Karten hatte und Finanzierung durch ihn. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss etwas ändern. Es hat mich nicht mehr gut getan. Meine Psyche war wirklich am Boden. Ich hatte eine Therapie in dieser Zeit. Weil ich bin wirklich nur noch auf Wolken gelaufen. Unglücklich. Weil all meine Freunde haben Business gemacht und ich nicht. Und dann sind zwei gute Freundinnen
gekommen. Darf ich da noch schnell einhaken? Sicher, ja. Wie hat sich das geäussert, so diese Angstzustände damals?
Dass ich in die U-Bahn gestiegen bin in New York und auf einmal ein mega Kreislaufproblem, Schwindel hatte. Und ich habe bei 1000 Ärzten untersuchen und alle gesagt, also körperlich ist alles gut. Es hat mit der inneren Balance zu tun. Es ist eine extreme Undankbarkeit entstanden. Und auch meine Mama mit ihm gesagt, ich weiss doch gar nicht, was dir schenkt, du kaufst dir ja sowieso, was du willst. Ja, das habe ich können. Aber nicht von meinem erwirtschafteten Geld. Und das ist das Unterbewusstsein, checkt das. Das Bewusstsein, wie man im bewussten Leben checkt, gar nicht so viel. Und ja, dort habe ich einen Prozess durchgehen, um mein Leben zu verändern.
Und was hat dir geholfen in dieser Zeit? Sind es irgendwie Therapien gewesen, um dort zur Einsicht zu kommen?
Oder hast du
mit Medikamenten?
Ja, also zuerst, also ich muss sagen, ich bin ja Partyveranstalter nicht einfach so geworden, wie es ein Wunsch war von mir. Ich bin immer sehr ein Kreativer gewesen. Aber zwei Freunde haben gesagt, komm, wir machen eine Halloween-Party. Bei ihnen zu Hause, in einer 3,5-Zimmer-Wohnung. Ich habe gesagt, komm, wir machen es bei mir im Haus in Zolliken. Da haben wir mehr Platz. Und aus dieser Idee sind am Schluss 500 Leute bei mir zu Hause gewesen, in jeder Party. Und irgendwann mal ist die Clubindustrie auf mich zugekommen und gesagt, du willst das nicht mal ein bisschen grösser alles machen? Und das war eigentlich die Chance für meine absolute Unabhängigkeit, die ich jetzt leben darf, finanziell.
Also ist die Halloween-Party quasi das gewesen, wo der Stein ins Rollen gebracht
hat? Das war auch deutlich. Ich wäre aber nicht auf die Idee gekommen, hätte ich die Freundinnen nicht gehabt. Nee. Und das, wo das passiert ist, ist eigentlich meiner Psyche, meinem Selbstbewusstsein viel besser gegangen. Ich bin eben auf dem Mitläufer gewesen, ich bin wahrgenommen worden von den Menschen, in etwas, wo ich leisten musste. Also leisten heisst nicht einfach Kohlen ausgeben und sagen, du,
was es ist ja auch nicht schön, der Profiteur zu sein, oder? Das ist ja das, was
einem irgendwie... Ja, man gewöhnt sich aber irgendwann mal dran. Irgendwann hast du gar kein schlechtes Gewissen mehr. Also du meinst jetzt mit den Freunden oder mit dem Geld?
Beides.
Ja, also mit dem Geld gewöhnst du dich dran, weil du bist wirklich so, ich will jetzt die Lederjacke von Yves Saint Laurent, 2000 Franken, schwarze, habe ich eigentlich schon 6. Aber die hat den Reißverschluss an dem Ort, die brauche ich auch noch. Am Schluss ist gar nicht angelegt worden. Und ich glaube, das kennen auch viele Frauen. Wie viele Sachen kauft man und solche Kettli hängen noch da. Mir hat das Gefühl, man braucht es. Bei mir war es einfach ein anderes Level vom Finanziellen, dass ich natürlich in die Shops dann gegangen bin. Zara und H&M, Entschuldigung, wenn ich jetzt den Namen nenne, da hättest du mich dazu mal nie gesehen. Ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt da reinlaufe, wenn die Leute sehen, dass ich dort einkaufe, ist das ein Schande, dass dazu mal keine Zara geht, zum H&M geht. Aber ich sage jetzt nur, das ist für mich schon wichtig gewesen, dass meine Kleider, wo ich eben nönig Veranstalter gewesen bin, mich eigentlich Kleider machen Leute. Du hast das sollen gesehen von mir, was ich dir präsentiere. Und alles dahinter hättest du gar nicht, also das habe ich gar nicht gesehen, dass man das sieht von mir.
Und du hast gesagt, Profiteur auch von anderen, das Finanzielle ist ja das eine, das andere ist ja auch einfach eben können mitlaufen, immer dabei sein können.
Aber irgendwie muss ich denen ja auch etwas geben können. Also ich muss wirklich, jeder braucht das in seinem Pausenlohn. Das bin ich jetzt nicht gewesen, aber irgendwie etwas muss ich dieser Gesellschaft ja geben können, dass ich überhaupt dürfen als Plus Eins mitgehen.
Ja. Inzwischen organisierst du rund 36 Events im Jahr, unter anderem die Hanselmannswiesen oder eben die grosse Season of the Witch, die Halloween-Party im Kaufleuten. Wie oft bist du selber der als Letzter kommt?
Selten. Es gibt vielleicht zweimal im Jahr. Ja, das ist auch das Alter. Jetzt bin ich 43. Und ich merke einfach, ich verträge das nicht mehr. Also vor allem am nächsten Tag. Also ich fühle mich wie mit einem Traktor überfahren. Oder von einem Traktor überfahren. Ich bin dort schon ein bisschen bewusster geworden. Also ich gehe und es gibt die Tage, wo ich wirklich mal richtig einen Absturz habe. Wo ich bis um 4, 5 am Morgen unterwegs bin. Mhm. Aber ich sage im Verhältnis selten. Ich schaue dann schon, dass ich etwa um 2, 3 dann daheim bin.
Mhm. Gibt es für dich einen Partymoment, den du nie mehr vergisst? Also wenn der nichts in den Sinn kommt, ist auch voll okay. Ja, ist immer so die ultimative Frage, sind zu schwierig.
Ja, nein, es ist auch für mich so, ich bin so ein Perfektionist. Jede Party, ob es eine 90er, eine 2000er Party ist oder eine Halloween-Party, ein Oktoberfest, ich bin so ein Perfektionist, dass ich es am Schluss selber gar nicht richtig geniessen kann. Es ist wie im Film. Also ich weiss die Abläufe, ich weiss, wie es optisch muss aussehen, wie es visuell, wie es arbeitet den ganzen Tag oder eine Woche für Halloween im Kaufleuten rein, baut das Ganze um. Dass ich den Abend eigentlich wirklich wie in einem Film bin. Und das habe ich gerade erst kürzlich gesagt. Ich finde es so schade, dass ich es selber nicht so geniessen darf. Aber im Nachhinein, wenn ich natürlich dann die Bilder sehe und die Freude der Leute, wie sie das präsentieren, von den Gästen, dann freut mich das natürlich ungemein. Also das ist für mich etwas Riesiges.
Also du hast eigentlich nie gute Zeit an deinen eigenen Partys.
Das würde ich nicht so sagen. Es ist halt einfach ein Job und wie jeder andere auch seinen Job hat. Es ist nicht irgendwie so, dass ich selber jetzt mich dort besaufen gegangen. Es ist wirklich ein Job und die Leute zahlen Eintritt und die sollen auch richtig etwas bekommen dafür, fürs Geld.
Jetzt ist ja die Zürcher Partyszene auch dafür bekannt, dass sehr viel gekokst wird. Genau. Was für Erfahrungen hast du mit dem gemacht?
Schlechte Erfahrungen. Also ich kann mit so zwischen 17,5 und 21 heftige Drogenvergangenheit oder Drogengeschichte gehabt. Ich habe sehr lange Kokain konsumiert. Das hat angefangen mit Ecstasy, das ist etwa MDMA. Und dann bin ich in das Koks-Zeug reingekommen. Und ich war wirklich schlimm dran. Ich habe praktisch am Schluss tagtäglich, sogar daheim.
Also Koks?
Kokst. Also MDMA nicht und Ecstasy, das wäre so ein bisschen, da wäre ich ganz hyperaktiv in den Hütten umeinander gesäckelt. Nein, Kokain konsumiert. Und ich hatte dann eine ganz schlimme Erfahrung gehabt, dass ich auf einmal Herzklammerlähmung hatte und auf die Intensiv gekommen bin und 5 Tage dann dort verbracht habe.
Und man geht davon aus, dass es vom Kokain
kommt. Das war vom Kokain. Ja. Also ich weiss, sie haben mich zusammengeschissen. Weil ich habe ja dann gesagt, was ich gemacht habe auf der Intensivstation. Und sie haben gesagt, Herr Hanselmann, das ist kurz vor dem Aus und dies und jenes. Und ich bin auch voll auf meinem Trip gewesen. Und also es war wirklich Horror gewesen. Und danke, liebes Universum. Also wirklich einen grossen Schutzengel gehabt. Positive Energien, die mir eigentlich wie eine zweite Chance gegeben haben. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Ich kenne viele, die es machen und konsumieren. Das ist ihr Leben. Da würde ich auch nie etwas dazu sagen. Ich habe meine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Und das hat mich auch geschützt mit dem Alkohol. Also ich bin auch jemand, der Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag keinen Schluck Alkohol trinkt. Auch daheim, kein Glas Wein und nichts. Also
bist du dann leicht davon weggekommen?
Ja, nach dem Trauma. Das war wirklich ein Trauma. Also ich bin so ein ängstlicher, sowieso ein leichter Hypochonder. Das ist für mich eigentlich Therapie pur gewesen, die 5 Tage. Also in der Angst zu leben, oh, passiert mir jetzt nichts, auch wenn ich dort schlafe und der Ruhezustand kommt fürs Herz und so. Also das ist
nie mehr angelangt
seitdem? Nie mehr angelangt. Vielleicht habe ich mal eins Kiff gehabt, 3 Zeug von einem Joint, aber das vertrage ich nicht. Aber ich sage jetzt mal von den chemischen Substanzen nie wieder was angefasst.
Und auch mit dem Alkohol vorsichtig.
Sehr, aber das kommt von dort. Ich weiss, wie schnell dass man in einer Sucht ist. Deswegen bin ich mit mir sehr streng. Und vor allem halt auch, mach Sport. Und am Schluss besaufst du jeden Tag. Also, irgendwie geht's auch nicht ganz auf.
Eine von deinen grossen Partys steht kurz bevor. Das ist eben die Season of the Witch, die Halloween-Party. Was sind jetzt aktuell Challenges, die du dort hast?
Sicher der Aufbau. Das ist die grösste. Weil wir tun ja praktisch ganze Kaufleute komplett einmal umbauen. Das ist mit 70 Leuten wird das umgebaut. Und das ist eine rechte Herausforderung, weil halt, ja, das sind verschiedenste Menschen, die kommen von überall, von Belgien, von dort, von dort, von dort. Du musst ja gleich dann einen Ablauf haben. Und dass alles zeitgemäss dann fertig ist auf den Tag, das ist immer eine riesige Challenge. Und vor allem, wir haben ja die Kulissen. Es kauft Leute wieder komplett in ein neues Bild, also in eine andere Welt verwandelt. Wir sehen ja die Kulissen nur in diesen Produktionsstätten, aber natürlich nicht live dort. Das sind tausende Anpassungen, die dann noch passieren müssen, auch wenn die Masse haben. Also wir sehen es nie im Vorfeld einmal dort rein. Und das sind natürlich riesige Herausforderungen, weil ich dermaßen ein Perfektionist bin. Und ich bin immer einer von denen, der ja dann in die Maske muss. Ich bin etwa 8-9 Stunden in der Maske für mein Halloween-Kostüm. Und da sind alle rundum Gott froh, weil dann sehe ich die Fehler nicht, wo könnten noch passieren. Weil ich würde jeden Punkt noch mal durchlaufen und finde, hey, das haben wir so nicht abgemacht. Aber durch das, dass ich dann schön weg bin, sagen alle, ah, der Hanselmann ist nicht rum, weil sonst würde ein Choleriker wieder in dieser ganzen Hütte rumzäckeln.
Jetzt schaffst du das Jahr zum ersten Mal mit Traumatica vom Europapark zusammen. Genau. Wieso machst du das?
Das ist für mich wie Helene Fischer, wenn sie mal an ein Oktoberfest kommt von mir, ist das so in der Ehre der Ritterschlag eigentlich. Also das ist für mich, der Europapark ist Fantasie. Traumatica gehört ja indirekt zum Europapark. Das sind einfach die Welten, die arbeiten, wo ich jedes Mal fasziniert bin und wo die dann gesagt haben, hey, wir wären gerne ein Teil davon. Das ist natürlich das für mich eine Riesenehr gewesen, so ein Konzern wie Rust.
Nimmt ihr das jetzt auch Arbeit ab oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also sie bespielen natürlich, das sind Scare Zones, das heisst, dort, wo du durchlaufen musst, wo du musst ja am Anfang musst du durch Welten durchlaufen, bis du überhaupt in der Location bist. Und die bespielen sie dann.
Also mit Statisten,
Schauspielern, ja, die sie vom Europapark extra liefern, das klingt ein bisschen, aber bringen. Und die sind natürlich super eingespielt, wie die machen das in den September, warte mal schon. Ja, nein, stimmt nicht. So Oktober bis November, glaube ich, anfangs, Mitte November spielen sie das in Rust. Bringen die dort an und das sind natürlich Leute, die das tagtäglich machen. Für irgendwie 12, 13, 14, 15.000 Menschen.
Aber von der ganzen Decke und so nicht? Die bringen
nichts
mit. Nein,
also sie machen natürlich schon auch Sachen, aber ich habe jahrelang, arbeite ich mit Manufakturen zusammen, die wirklich für mich das machen und dort bin ich auch treu. Das ist das erste Mal ein Schweizer, der die Hauptbühne baut. Sonst bin ich auch immer eigentlich Universal Studios oder Tomorrowland, die haben ja das gemacht. Jetzt macht Universal Studios eigentlich nur noch die Floors. Also das, wie man ein Fernsehset bist. Die machen das, aber der Hauptbühne ist das jetzt das erste Mal jemand in der Schweiz, wo ich jetzt gefunden habe, tue ich mal eine Chance geben. Die sollen sich mal beweisen.
Eben, es hat immer eine aufwendige Show, es hat richtig, richtig viel Deko. Was kostet dich der ganze Spass?
Es ist immer unterschiedlich. Ich würde mal sagen, das Gesamte wird etwa zwischen 380 und 470'000 Franken kosten.
Und wer zahlt das?
Ja, also das ist natürlich schon so. Ich habe ja Events, das heisst, ich tue von meinen Events sicher einmal vorfinanzieren und dann ist wirklich hauptsächlich sind das die Eintritte, die es dann finanziert und Sponsoren. Ohne Sponsoren, die ich seit Jahren zusammen arbeite, wäre das nicht möglich. Und ich muss auch wieder sagen, danke vielmals, dass überhaupt eine Party, sagen wir, es ist ja eine Experience, aber es ist auch eine Party, dass du überhaupt so Sponsoren findest, die sagen, das ist eine einmalige Geschichte. Und dass du so viel Geld zusammen bekommst für das. Also danke vielmals.
Du schiessest das Geld ja alles vor, quasi aus deiner eigenen Tasche. Hast du nämlich nie Angst, dass du zu wenig Tickets verkaufst?
Das ist wegen dem Schlaffilm. Schau mal an, ich bin wirklich im Moment so angespannt, weil die Leute sind auch nicht mehr so wie früher, dass sie sagen, oh, ich muss ein halbes Jahr vorne das Ticket schon haben. Sie lassen sich alles offen. Wiederum, es ist immer ausverkauft am Schluss. Aber, ja, es ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Also, ich denke immer wieder, bitte, liebes Universum, kommt es wieder alles super, weil es einfach saumässig teuer ist, der Event. Und ich möchte auch, dass so viele wie möglich sehen. Auch Leute, die nicht unbedingt, Halloween ist immer so, ich bin ja kein Fasnächtler. Aber viele sagen, ja, aber da musst du doch so ein aufwendiges Kostüm. Ich sage, es gibt die und die. Du kannst auch von mir aus eine venezianische Maske anlegen, einen Umhang oder ein Top Gun, ein Overall anziehen und eine Sonnenbrille, Ray-Ban-Brille. Also, da musst du nicht. Es geht mir aber darum, dass so viel wie möglich den Aufwand, den wir alle zusammen betreiben, dass das gesehen wird.
Wie viel schaut am Ende für dich raus?
7'000 Franken. Ich kann es wirklich sagen, es sind 7'000 Franken und wir haben das so, wir sind im
Also gerade so ein Monatslohn.
Ja, wir arbeiten das Jahr und wir sind die Siebten, die das organisieren und ich habe das dazu mal so gesagt, das ist für jeden Business, das ich mache, ich beteilige meine Leute eins zu eins wie ich und weil so ist die Motivation auch da, dass die alle richtig Gas geben, weil die meisten haben ja noch Jobs nebenbei. Und
aber von diesen 7'000 musst du alle zahlen oder ist das deins, wo für
dich bleibt? Das ist schon, all denen, die im OK sind, kommt jeder 7'000
Franken. Okay. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon in der Money Talk sind, du bist neu dabei auch in der Sendung Reality Estate. Promi Reich sucht heisst die. Wie reich bist du denn eigentlich?
Reich jetzt bei meinem Herzen? Oder von meinem Herzen? Oder finanziell? Das kann ich dir nicht einmal sagen, weil ich lasse mir ja einen Lohn auszahlen. Und alles andere, das lasse ich in der Firma. Weil ich so viel investieren tue, jedes Mal in, eben in neue Projekte rein, dass ich das echt gar nicht weiss. Das müsstest du eigentlich meine Buchhalterin fragen.
Das, ist das schon glaube ich dir nicht, dass du das nicht weisst. In der Show wirst du zumindest als Millionär angeschrieben.
Ja, gut. Jetzt immobilientechnisch ja. Immobilientechnisch sind natürlich mehrere Immobilien rum. Mhm. Und die meisten tun das Geld investieren wieder Immobilien und lösen es nicht auf dem Konto, weil dort passiert ja nicht viel. Was, ich kann es dir nicht sagen, ein paar Millionen sind schon im Gesamten. Ja.
Du hast eben gesagt, es sind ein paar Immobilien rum. Du wohnst in einem der schönsten Häuser in der Stadt Zürich, die ich hier gesehen habe.
Du hast es schon mal gesehen, also bei mir war es, aber egal, das lassen wir jetzt mal offen. Aber du bist schon mal dort gewesen.
Ich war schon mal dort gewesen. Ja. Du hast ein Domizil in Monaco, eine Finca in Mallorca, eine Wohnung in Davos, eine Wohnung in München. Woher kommt denn das viele Geld?
Das kommt natürlich schon vom Background an und dazu mal. Also, das muss ich auch ehrlich sagen. Also, das ist, ich kann ja...
Also dein Mann.
Genau. Ja. Und er hat natürlich das mitgebracht. Mhm. Und durch das habe ich natürlich sehr viel dürfen profitieren.
Ja. Mhm. Aber die Häuser gehören jetzt euch zusammen?
Genau, ja. Das ist so. Also okay. Ich habe überall mit unterschrieben. Wiederum finanziert ist klar von ihm und nicht von mir. Das bin ich auch ehrlich. Aber die Immobilien sind noch oben. Ja.
Ja, weil du hast eben vorher gerade gesagt, du zahlst dir im Monat einen Lohn aus. Der ist wie viel?
8'000.
Eben, um allein die Fixkosten oder den Unterhalt von dem Haus in Zürich könntest du ja nicht decken mit dem, oder?
Ja, das ist so. Aber dass ich natürlich eben für so Sachen mir natürlich einen Zusatz auszahle, ist natürlich klar. Ich habe die Fixkosten nicht monatlich. Meistens sind das alle 3 oder 4 Monate, wie zum Beispiel für den Gärtner oder für den Strom und dies und jenes. Aber das ist schon so. Also ich sage jetzt mal, das, was ich mir auszahle, was ich für mich gebrauche, für den Tag, also für meine Krankenkasse, für meine Versicherungen und alles, das ist das. Aber was natürlich alle 3 Monate, was ich für eine Ausschüttung mache, genau für das, das ist etwas anderes. Das habe ich jetzt nicht einberechnet. Ich kann jetzt nicht denken, dass du mit dieser Frage noch stellen tust. Deswegen habe ich gesagt, was brauchst du etwa im Monat und wie viel hast du auszahlen?
Du hast vorher angedacht, dein Mann ist ein wohlhabender Investmentunternehmer, wohnt aber in Monaco. Wie darf man sich euer Verhältnis vorstellen?
Wir haben ein sehr, 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 sehr gutes Verhältnis. Wiederum muss man auch sagen, wir sind jetzt 17 Jahre, 18 Jahre zusammen. Jeder hat schon mittlerweile, wir haben sich ein modernes Denken. Er hat so sein Leben, ich habe mein Leben. Wir trifft sich und jetzt einfach perfekt miteinander. Wir vertrauen uns und ich glaube auch, dass es ein Mensch wird sein, wo ich das Leben lang in meinem Leben wird haben. Also, dass es wirklich, wenn nicht einer oder wenn nicht der wichtigste Mensch, wo ich natürlich auch enorm vertraue. Also ich meine, 17 Jahre heutzutage ist das selten. Wir rühren ja an und jeder geht seinen Weg. Wir haben Streit miteinander. Wir haben auch ab und zu Diskussionen. Aber es ist nie dazu gekommen, wo ich auch schon gesagt habe, bringt es das noch? Weil die kommerzielle Beziehung, wie wir ja eigentlich führen zueinander, die stimmt ja eigentlich gar nicht, wenn ich alle anderen sehe, wie eine Beziehung muss sein. Wiederum für uns stimmt das Format.
Also du sagst kommerzielle Beziehung.
Also ich sage jetzt, wie wir aufgewachsen sind, wie man muss funktionieren, wir wohnen zusammen, wir leben zusammen, wir schlafen im gleichen Nest. Das haben wir nicht und das haben wir aber auch noch nie gehabt. Jeder hat seinen Rückzugsort. Wir sind beide Menschen, die extrem vom Freigeist sind. Und deswegen, ich sage, er ist für mich mehr als einfach der Partner, so im sexuellen Sinn gemeint. Er ist für mich jemand, wenn es mir schlecht geht, ist er subito da. Er wird mich nie im Stich lassen. Und dementsprechend, ja, hat das mit einer grossen Liebe zu ihm zu tun. Ja.
Aber wie oft seht ihr euch? Wie oft gehst du auf Monaco?
Also ich muss sagen,
und wie oft kommt er auf Zürich?
Selten, sehr. Also ich gehe eher auf Mallorca oder auf Monaco. Ich muss aber dazu sagen, das Jahr war ganz, ganz crazy gewesen. Also es hat es fast wie nicht gegeben. Aber das, wir hören uns jeden Tag. Wir haben das Jahr vielleicht etwa 5-6 Mal gesehen.
Und das stimmt so
für beide. Das stimmt für uns beide. Aber es ist auch nicht mehr die Basis, natürlich, wie früher, dass ich von ihm, sage ich jetzt, finanziell abhängig bin. Es ist eine ehrliche Weise, wie wir leben. Und wir brauchen uns beide, wir tauschen uns täglich aus. Also wir hören uns jeden Tag. Aber es ist so, ich hinterfrage sein Leben nicht und er hinterfragt mein Leben nicht.
Das heisst, du wohnst eigentlich de facto alleine in einem 650 Quadratmeter Haus. Hast du nie?
Ich bin nie allein, Schätzeri. Ich habe immer ganz, ganz viele liebe Menschen um mich herum. Nein, ich bin ein Mensch, wo, das habe ich aber schon immer gehabt. Also ich habe mit der Dominik Rinderknecht zusammen gewohnt, kam da zumal in Zolliken. Mhm. Sie ist dann mit der Tammy Klausen, wo sie zusammen war, auch auf Zürich dann gekommen. Also mein Haus lebt. Da bin ich nie. Ich bin immer mit ganz, ganz wichtigen, lieben Menschen zusammen. Ich habe auch ein Apartment im Haus rein, wo genau für das aber nicht gebaut worden ist. Aber jetzt so genutzt wird, wenn zum Beispiel Beziehungen auseinandergehen oder so, da habe ich, sage ich immer, hey, komm zu mir, du hast deine Privacy dort unten und bist dort. Ich liebe das und gleich geniesse ich auch extrem meine Ruhe für mich allein.
Das heisst, du hast viel Besuch, auch Herrenbesuch.
Ja, sicher, hallo!
Sind ihr exklusiv dein Mantu oder nicht?
Eben, wie vorhin gesagt, jeder hat noch sein Leben. Mhm. Ja, es sind viele gute Freunde, die bei mir schlafen. Immer wieder mal, aber nicht regelmässig. Und ja, ja.
Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen. Auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die könnt ihr es zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essay-Talk-HörerInnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essaytalk. Wer aufmerksam deine Stories geschaut hat, der weiss, dass du viel auch in Deutschland unterwegs warst, eben für die Dreharbeiten für die 3-Plus-Sendung und dort etwa die auch mit dem Lars Steinhöfel unterwegs warst, Schauspieler von Unter uns. Läuft da etwas?
Da läuft sehr viel. Der Lars und ich verbinden sehr sensible Art mit verschiedenen Schicksalen. Auch der Drang, immer zu gefallen, den Mitmenschen. Und das hat uns sehr, sehr eng zusammengeschweißt. Also, ich fühle mich extrem verstanden beim Lars. Und ich nehme jetzt mal an, auch er bei mir. Und logisch kommst du einander dann, ja, vielleicht auch ein bisschen näher. Also, ich merke schon, wenn ich ihn länger nicht höre, also, das passiert selten, wir hören uns sehr viel. Jetzt kommt er auch wieder auf Zürich, er wohnt in Köln, er dreht ja auch in Köln. Ja, dass etwas fehlt. Und ja, wir haben es einfach mega schön miteinander. Das ist so, ich kann wie nicht, ja, nicht
hast du meine Frage jetzt beantwortet oder nicht?
Bist du so diplomatisch schweizerisch? Ich merke, ich habe immer gedacht, warum kann man nicht auf den Punkt kommen? Ich kann es wie nicht sagen. Es ist so.
Also doch, eigentlich schon.
Also jetzt tust du, ja, es ist einfach mega etwas.
Also ist er ein Freund? Ein guter Freund?
Ich würde schon nicht sagen, nur ein Freund, nein.
Ein Sexualpartner?
Das, ein Seelenverwandter.
Okay.
Was willst du jetzt hören? Also nächste Frage bitte.
Eben für Reality Estate Promi Reich Zucht bist du in Deutschland gewesen, weil du dort in Berlin eine Wohnung suchst. Jetzt Hand aufs Herz, alles nur Show oder willst du jetzt dort wirklich auch noch mal ein Domizil haben?
Das ist noch lustig. Ich habe sie, die das produziert. Also ich kenne ein paar von diesen Leuten auch privat. Und sie haben gewusst, dass ich auch immer eben Immobilien gerne investiere und das spannend finde, Sachen anzuschauen. Und dann, das ist aber von, das reden wir von anderthalb Jahren, zwei Jahren. Und Berlin ist für mich hoch im Kurs gewesen. Ich fand, das ist so wirklich international. Die Stadt bietet etwas. Und ich als Partyveranstalter wäre das natürlich ein grosser Reiz, mal weg von der Schweiz dürfen zu gehen. Und eben auch in so einer Stadt, wo alles ein bisschen crazier ist und auch die geileren Locations hast, das muss man schon sagen. Die haben natürlich die Fabrikhallen, die haben alte Schlösser, alte Villen, wo es wirklich nur stehen lässt und nicht alles abreißen, so wie der Stadt Zürich. Das ist für mich ein mega interessantes Thema gewesen. Und wo dann die Anfrage gekommen ist, du, wir hätten jetzt ein Format, bist du noch interessiert? Dann habe ich gesagt, hey, super, sofort. Weil ich so gespannt gsi bin, was für Möglichkeiten dort sind an Immobilien. Vor allem, ich liebe ja selber alles umbauen, dass ich mich wirklich vollkommen mit einbringen kann.
Also du bist verschiedene Immobilien dort anschauen.
Genau.
Wirklich von Altbauwohnungen bis zu Hausboot. Keine Ahnung was. Hast du am Schluss jetzt wirklich etwas gekauft?
Ja. Ich habe etwas gekauft. Es war sehr, sehr schwierig, da es wirklich querbeet war. Also wir haben etwas auf dem See angeschaut. Wir haben, also nicht beim See, auf dem See. Wir haben 8,5 Millionen Lofts angeschaut, oder Penthouse-Wohnung am besten Lage. Es war wirklich schwierig. Aber ich habe am Schluss dann schon gemerkt, ich bin ein Mensch, der gerne selber nachher sich mit einbringt. Also wenn du mir jetzt Immobilien gibst, wo einfach alles durchdesignt ist und schon eingerichtet ist, da würde ich mich nicht wohlfühlen. Also ich muss die Möglichkeit haben, meine Aura, meine Energie mit reinzubringen. Und ich habe mich tatsächlich am Schluss für eine Immobilie entschieden. Ich muss aber ehrlich sein, ich bin nicht viel dort gewesen, gewesen, weil es auch von der Zeit her einfach nicht gelangt hat.
Aber ist die Idee schon, dass du sie für dich brauchst? Oder kannst du dir auch vorstellen, die zu vermieten, Airbnb?
Es werden keine Wohnungen oder Häuser von mir uns vermietet.
Okay, warum nicht?
Ich habe das, muss ich ehrlich sagen, ich habe am WEF, das ist jetzt ein Beispiel. Mhm. WEF ist ja sehr spannend Davos und wir verdienen sehr viel Geld mit dem WEF. Mhm. Ich habe das zweimal gemacht, vor Jahren. Und ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allem, ich komme rein und es schmeckt nicht nach mir. Es ist wie eine falsche Energie. Ich weiss nicht, was für Leute in meinem Nest geschlafen haben. Mhm. Du, logisch, könntest jetzt sagen, ich beschliesse es ab, aber gleich auf dem WC, auf der WC-Schüssel gehockt sind. Ich möchte das nicht. Ja. Und ich habe immer gesagt, solange es finanziell so geht, will ich es nicht machen. Ja. Wenn es irgendwann nicht mehr geht und ich muss mich entscheiden, ich verkaufe es oder vermiete es. Mhm. Aber ich will es schon eigentlich für meinen eigenen Gebrauch. Ja.
Wie kommt es dir jetzt vor, dass du heute irgendwie 5 Domizile hast, so privilegiert kannst leben, aber aufgewachsen bist in einer Genossenschaftswohnung? Wohnung.
Also wir überbauen einen riesen Blocküberbauung. Ja, also ich muss sagen, mein Anreiz durch das, dass ich eben eine spezielle Vergangenheit habe, Kindheit, ich wollte immer mehr sein, als dass ich bin. Also ich war in einer Gesellschaft als Kind, wo ich gecancelt wurde, bin und in meiner Traumwelt hat mein Leben für mich ganz anders ausgesehen. Also ich wollte eben höher sein, wichtiger sein, dass man mich auch nicht anfeinden kann, beleidigen. Mhm. Wiederum, das stimmt ja eigentlich auch nicht, umso bekannter oder umso mehr das polarisierst.
Umso
deswegen lese ich schon gar nicht mehr die Informationen, die damit da stehen unter einem Bericht. Ja. Aber ich sage, es macht eine Fassade. Es gibt eine Maske. Also, ich gebe mich ja schon meistens öffentlich so, wie ich bin, aber natürlich nie 100%. Also, es ist immer so 70% das, was ich zeige und 30%, was ich verstecke. Mm-hmm. Das haben wir ja alle in uns hinein. Mm-hmm. Und deswegen hat mir das wie das Gefühl gegeben, dazu mal den Wunsch, das gibt einem mehr Macht, mehr Möglichkeiten zum Entscheiden. Mm-hmm. Und das ist eigentlich schon immer so ein bisschen in mir drin gewesen. Aber dass natürlich mein Puzzle, mein Bild für mein Leben, wie es bis jetzt ist, so gekommen ist, das kannst du ja nicht planen. Eben, ich habe zuerst Service gelernt, dann Koch gelernt und habe dann nachher ein Restaurant geführt, wo ich aber angestellt war, meine 6.500-7.000 Franken verdient habe mit 22, 23, bis ich dann den Zufall wollte, dass ich dann in das Leben gekommen bin.
Dass du deinen Mann kennengelernt hast.
Genau, und das schickt sich. Und ich bin ja nicht so gewesen, dass ich ihn an einem Event kennengelernt habe. Ich habe ihm dazu mal über so wie Tinder oder so. Und auch da habe ich ja nicht gewusst, vermögend oder nicht vermögend. Mhm. Also, ja. Und es hat so, das Leben hat so gespielt und ich kann jetzt selber können aus mir etwas machen, was ich jahrelang dann nicht gemacht habe. Und wo ich einfach von jemandem seinem Geld gelebt habe.
Du hast vorhin gesagt, du bist gecancelt worden. Das war eigentlich auch Mobbing gewesen. Was hat dich am meisten verletzt? Sind es Worte gewesen? Oder Wort bist du auch verhauen worden?
Ja, Wort und Schläge. Mir hat mich abpasst. Ich bin halt einfach wirklich. Ich sage, Schläge ist noch gegangen, das Wort. Du fette Sau, schau dich mal an, du Wüstenvogel. Also, ich sage jetzt mal, ich weiss es nicht mehr genau, aber ich weiss, das sind Sachen, wo ich weiss, es ist immer um mein Aussehen gegangen. Also, es ist immer um meine Optik gegangen, dass ich nicht gepasst habe. Und das ist ja das, wo ich bis heute, sicher besser, aber in mir hineintrage, die Unzufriedenheit oder die Optimierung. Also, wo kann man jetzt auch, dann schreiben wir manchmal auf, ui, jetzt habe ich dich gerade im Fernsehen gesehen, weißt du, so Haters, deine Falten um die Augen, weißt du, so Sachen, die mich schon noch ein bisschen kratzen. Wiederum, aber sicher nicht mehr so wie früher, weil ich natürlich, wenn ich schon sage, ich mache manchmal Sachen an mir, dann muss man jetzt lachst du wieder, so frech. Nicht mehr so viel wie früher, Fräulein, gell? Nicht mehr so viel wie früher. Aber es ist so, also, ich glaube, die Vergangenheit, die steckt immer noch ein bisschen in mir inne und ich werde das auch nie ganz verlieren. Mhm.
Hat damals beim Mobbing eigentlich deine Homosexualität auch schon eine Rolle gespielt oder ist das kein Thema gewesen?
Das ist lustig, ich hatte Freundinnen gehabt.
Wie lange?
Ja, ich kann das nicht sagen, vielleicht ein Jahr, drei Vierteljahr, aber da bin ich so 14 gewesen. Und das ist für mich, also lustig, ich habe 14, 15 so meine erste Erfahrung mit Buben gemacht gehabt. Wo wir gleich alt gewesen sind, das stimmt sogar, 13,5, 13, 14. Mhm. Parallel aber eine Freundin gehabt, aber mir gar keinen Gedanken gehabt, dass ich mit Buben irgendwie auch
cool find.
Oder etwas gehabt habe. Es war so wie ein Döckterli-Spiel miteinander. Mhm. Aber das Bewusstsein, dass jetzt das lesbisch oder schwul oder was auch immer orientiert, das nicht, weil ich nicht bin, habe ich auch eine Freundin gehabt. die ich präsentiert habe. Aber auch nicht falsch präsentiert. Also ich habe sie nicht gesucht, dass ich die andere Welt. Das war so, über die, wir hätten wie über das gar nicht geredet. Keine Ahnung. Ich kann es wie nicht genau definieren. Aber Buben sind natürlich schon immer in meinem Leben gewesen, meine Gespähnchen. Mhm. Und ich habe immer, wenn ich sie einmal gesehen habe und sie haben Freundinnen und würde nie mehr mit einem Mann etwas machen. Aber das ist ja ein grosses Thema. Also, viele Heteros, die sagen, ich bin absolut heterosexuell, haben in der Vergangenheit, so in der Pubertätszeit, garantiert mit einem Gespähnchen, mit einem Kollegen oder so, schon seine Erfahrungen gesammelt. Mhm.
Aber eben, du hast nicht das Gefühl, dass du gecancelt worden bist, weil du schon immer anders bist.
Nein, das nicht. Das ist für mich gar nicht Fokus. Ja. Also, das ist für mich in dieser Generation. Ich glaube, die junge Generation ist jetzt wieder anders, aber dazu mal in den 80er, 90er ist das gar nicht so weit studiert. Mhm.
Jetzt hast du eben gesagt, du hast angefangen, dich selber zu optimieren, weil es da eine gewisse Unsicherheit in dir drin auch gibt. Wie oft hast du dich unter das Messer legen lassen? Respektive, was hast du alles gemacht?
Ui, die Frage.
Hast du zählt?
Der Blick hat ja mal ein grosses Bild. Ich glaube, zwei Seiten gemacht und mich in der Mitte nackt, nur mit irgendetwas verdeckt vor dem Schnäbi. Und dann sind ja viele draufgegangen, den ganzen Körper mit Zahlen, die ja ein bisschen dahergezogen sind. Aber dann haben vergessen, kann das noch lustig sein. Das Einzige, was ich ja nicht gemacht habe an meinem Körper, ist das sonst dabei gewesen.
Und dann habe ich so, aber das stimmt auch so.
Und dann habe ich geschrieben, lieber Blick, ihr habt noch etwas Wesentliches vergessen. Wenn ihr schon diese Aufstellung macht, der unten wurde verkleinert. Und du glaubst nicht, das ist ja nach einem Blick am Abend jetzt noch gegeben. Ist das schön gross im Blick am Abend gewesen? Hanselmann hat seinen kleinen Hanselmann verkleinern lassen. Du wolltest ja wissen, wie viel. Und da hat es Facebook gegeben. Da hat es nicht nicht Instagram gegeben. Da war Facebook so Zeit gewesen. Vielleicht anfangs Insta, aber eher Facebook. Wie viel das mir geschrieben hat. Wirklich, wie gross ist er denn gewesen? Und so. Die Leute haben das auch wieder geglaubt. Also weißt, ja, wie viel sind das gewesen für Operationen? Ich kann es nicht mehr zählen.
Was ist noch echt?
Ich vergesse auch das, lustigerweise. Ab und zu, wenn ich dann eben so etwas, oh stimmt, das habe ich auch mal machen lassen.
Was ist noch echt?
Meine Augen. Also meine Augenfarbe nehme ich jetzt mal an. Und mein Schnäbi. Also Schnäbeli ist echt, das ist ja nie etwas operiert worden. Ich sage es jetzt öffentlich, da ist alles so, wie es ist. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, du kannst es nicht noch ein paar Zentimeter vergrössern. Ist ein bisschen Gefahr. Also das würde ich, glaube ich, noch machen. Also wenn es möglich wäre und du keine Komplikation hättest, ich glaube, ich würde...
Penisvergrößerung.
Ja, würde ich machen.
Weißt du, wie viel ausgegeben hast?
Das ist eben auch so eine Frage. Doch da ich natürlich der Erste in der Schweiz war, der dazu gestanden ist, als Mann, ist das natürlich super spannend für die ganzen medizinischen Menschen, also für die ganzen Chirurgen, plastischen Chirurgen, dass sie mir natürlich dann auch Deals angeboten haben. Und dann hast du irgendwann mal gar nicht mehr gezahlt. Also, weißt du, was ich meine?
Bist du ein bisschen Versuchskaninchen?
Nein. Also ich habe mich schon gut informiert, was so in Amerika Trend ist und auch schon mit Leuten geredet, die es gemacht haben. Da bin ich dann nicht so experimentierfreudig, vor allem im Gesicht. Das finde ich dann ganz übel.
Ich würde sagen, es hat vielleicht aber doch auch so ein bisschen Zeug von einem Selbstoptimierungswahn angenommen.
Das ist so. Es ist wie eine Tätowierung. Hast eine, hast am Schluss 20. Ich sage nicht bei allen, aber bei vielen ist es so. Also wir finden immer wieder, und das Krasse ist halt einfach, eben, dass du irgendwo anfängst und dann findest du, oh, das tut dir gar nicht so weh, ah, die Verheilungsding ist so schnell, ach, komm, das gibt's jetzt auch noch, dann Kräfis könnte man noch so und so machen und das und das und das. Das ist es so. Und du siehst es auch viel schneller, ja. Das ist so.
Aber du als Hypochonder hast dir nie überlegt, hey, ich lege jetzt meinen gesunden Körper eigentlich unter das Messergang Risiken ein, dass bei einer OP etwas falsch laufen kann?
Ja. Du, es gibt ja die und die OPs. Es gibt ja die, wo du Narkose musst, und es gibt die, wo heutzutage vieles möglich ist, ohne Narkose zu arbeiten. Logisch ist für mich auch viel lieber, dass ich nicht muss abgeben. Also, dass ich nicht muss sagen, so, ich mache jetzt einfach mal, ich bin jetzt nicht mehr dabei, ich bin jetzt am Schlafen. Das finde ich ganz übel.
Wie viel
jetzt
hast du das gehabt?
Vielleicht etwa 4-5 Mal. Aber natürlich auch wieder verteilt, nicht hintereinander. Das war über Jahre verteilt gewesen. Also mehrheitlich sind schon Eingriffe, wo du kannst ambulant gehen und dann zack, 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 wird das die Haut verbrannt oder was auch immer, oder es wird aufgespritzt oder keine Ahnung. Auch zum Beispiel, ich hatte ja gar keinen Bart und Schnauze. Also mal schon, aber so minimalistisch, dass ich gefunden habe, hey, da muss ich ein bisschen mehr annehmen. Und haben mir ja alles transplantieren lassen. Da schlafst du ja auch nicht. Also was wird passieren? Logisch kann ein Infekt passieren. Eine Infektion kann immer entstehen. Und mit dem Risiko musst du auch ein bisschen leben. Ich habe eine gute Wundheilung. Holzanlage gibt es das, dass es so bleibt. Ja. Das ist Holz, ja. Dass die Wundheilung so bleibt. Aber da bin ich wirklich gut gesegnet.
Was siehst du heute, wenn du in den Spiegel schaust? Wie gefällst du dir?
Ich finde das immer noch, das ist etwas, wo ich immer noch daran arbeite, mich wirklich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, Reto, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Wirklich sagen, weißt, ich weiß nicht, wenn du dich im Spiegel schaust, machst du dich bereit und dann gibt es schon, oh, jetzt sehe ich gut aus, das habe ich auch. Mhm. Aber wenn ich ein Viertelblut jetzt vor dem Spiegel stehe, dann bin ich nie zufrieden. Und das hat nicht mal mit dem Gesicht zu tun, das hat aber auch mit dem Körper zu tun. Auch wenn ich 4-5 Mal pro Woche ins Training gehe, Ausdauersport mache, Krafttraining mache, bin ich nie happy. Also ich schaue mich nicht gerne Viertelblut an.
Und wie wichtig ist es dir, ist das etwas, was dich beschäftigt? Wie wichtig ist es dir, wie du aussiehst? Oder kannst du sagen, es ist okay, wenn ich nicht 100% happy bin mit mir? Oder ist es etwas, wo...
Unter der Woche erkennst du mich gar nicht. Würde ich jetzt mal behaupten. Also wenn du mich nicht achtest. Ich habe immer ein Käppchen an, ich habe immer eine Sonnenbrille, eine Tönte an. Lauf auch nicht so umeinander in den Kleid, dass es immer alles durchgeplant ist. Also, ich kann wirklich einen Pullover, einen Hoodie anlegen, irgendwie weite Hosen und Turnschuhe und das Käppchen, dass mich ja niemand anschauen tut. Aber dann ist es mir auch so, dann ist es mir auch nicht wichtig, wie. Ich weiss einfach, wenn ich eben öffentlich arbeite oder irgendwie an einem Event bin, wo die Leute mich erkennen, dann gebe ich ihnen natürlich schon das Bild, wie ich das verkaufe. Dass ich immer mit 43 noch optimiere und schaue, dass die Leute mir schon sagen, hey, du siehst super aus, du siehst fresh aus und so. Das ist schon ein enormer Druck, weil ich auch vor 12, 13 Jahren mit dem angefangen habe, mit meiner Optik, dass ich immer, da kann ich ja nicht irgendwie auf mich mal gehen lassen und sagen, du, was ist jetzt mit dem passiert?
Also, aber vielleicht wirst du ja mega schön altern. Alter ist ja nicht primär etwas schlecht.
Das geht nicht. Das geht absolut nicht. Nein. Ich komme jetzt im Bart rein. Ich habe kein einziges graues Haar auf dem Kopf. Kein einziges. Aber jetzt fängt der Seich an. Jetzt habe ich den transplantiert. Und was fängt an? Jetzt komme ich graue Haare rüber. Jetzt überlege ich, wie bringe ich die graue Haare? Kann ich echt die rausreißen und neue Transplantierungen?
Das ist so lustig.
Das finde ich völlig geil.
Aber wieso? Wieso ist Alter für dich so etwas Schlimmes?
Ich weiss es nicht, weil ich kann jetzt noch so viel machen und ich will noch so viel umsetzen und ich will noch dabei sein in dem Event-Zirkus. Und logisch kann ich im Hintergrund, aber eben, Alter ist nicht, aber ich habe immer ein Schiss, dass eben, das Leben ist ja nicht unendlich, es ist endlich, aber noch viel, so viel dürfen zu machen und die grauen Haare zeigen mir ja schon, jetzt geht's langsam in Himmel. Nein, das nicht. Aber es ist so ein bisschen, es ist nicht mehr unendlich, oder? Es ist, ja.
Okay, was ist für dich Schönheit?
Lustig, beim Gegenüber ist Schönheit eine Ausstrahlung. Also ich liebe Menschen, die können von mir aus 120 Kilo schwer sein auf 1,60. Gefällt mir, wenn ein Mensch auf mich zukommt, Mann oder Frau, der einfach eine geile Ausstrahlung hat. Also Ausstrahlung, Charisma, das ist so etwas Lässiges. Und da geht's gar nicht darum, wie muss man durchtrainiert sein. Auch all meine Männer haben Bauch gehabt. Ich bin jetzt nicht der gewesen, der gefunden hat, hey, ich muss einen durchtrainierten Mann an meiner Seite haben. Also weißt du, dass das ein Credo ist, dass er ein Perfektionist ist? Das suche ich gar nicht.
Also das, was du bei dir selber mega fest bist?
Null. Ein Mann muss viel mehr coole Interessen haben. Eine coole Einstellung zum Leben. Und einfach mich zum Lachen bringen. Mhm. Das ist so, ja, wirklich. Und das klingt jetzt so, ja, das ist jetzt nicht oben, aber es ist tatsächlich so, kein Mann war jetzt ein Perfektionist von mir.
Wie wichtig ist dir grundsätzlich die Meinung, die Leute von dir haben?
Früher sehr, sehr. Ich habe ganz schwer damit, oder bin schwer damit umgegangen, wenn sie negativ über mich gedacht haben. Mittlerweile muss ich sagen, wenn mein Umfeld, meine Freunde, Bekannte schlecht oder eine Meinung haben, dann geht mir das nicht. Alle anderen gehen mir nicht mehr nicht. Das kann ich ausblenden. Das kann ich sehr gut ausblenden.
Sind ja am Schluss auch die dich gar nicht richtig kennen und sich darum auch nicht wirklich ein Bild können
davon machen. Sie machen eine Momentaufnahme von mir und das finde ich auch in Ordnung. Das mache ich ja auch. Ich tue mich ja gerne mal heiden oder so. Das sind mir Menschen. Mhm. Aber deswegen geht es mir auch nicht zu nahe, weil ich weiss selber, wie ich bin, dass es gar nicht viel Gewicht hat.
Um den Bogen einfach noch mal schliessen, dann bist du auch niemandem böse, der dich It Boy nennt. Dann kannst du komplett über dem
das,
stehen.
Ich finde das super, solange ich noch Boy heisse. Eben, das Junge ist da drinnen irgendwo, auch wenn es nur im Namen ist.
Danke dir viel mal,
Sina, Rito. Vielen lieben Dank. Danke für das super Gespräch.
Mega schön, bist du da gewesen.
Thanks.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast@schweizer-illustrierte.ch.